So. Herzlichen Dank. Da waren schon so viele gute Eindrücke da, da bräuchte es kaum noch eine Predigt. Da waren schon so viele Aussagen heute hier im Raum, die alle stimmen und die alle gut sind. Ich glaube, würden wir allein das einfach nur verstehen und umsetzen können, ich glaube, dann hätten wir genug aus diesem Gottesdienst mitgenommen. Der Dieter hat es gerade gesagt, es geht nicht darum, um den Truthahn und um die Geschenke. Und doch ist es immer so, ja, am 4. Advent, in 2 Tagen ist Weihnachten, dass es Menschen unterschiedlich geht. Wenn man jetzt noch keinen Tannenbaum hat, dann kann es unter Umständen teuer werden. Es gibt ja Leute, habe ich mir sagen lassen, die haben schon im Oktober alle Geschenke. Ich gehöre nicht dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du schon alles. Und alles ist schon eingepackt, die Schleifchen sind schon drumrum und so weiter. Oder vielleicht bist du einer der Menschen, die morgen nochmal losrennen müssen und gucken, dass sie alles noch kriegen. Mir ist es als Teenager immer besonders schwer gefallen, Geschenke für meine Verwandtschaft auszusuchen. Ganz besonders fiel mir schwer, immer rauszufinden, Mensch, was brauchen meine Mutter? Weil in meinem Verständnis hat die doch eigentlich alles gehabt. Was soll ich dir ihr denn schenken? Und dann habe ich als Teenager sie gefragt, Mama, jetzt sag doch bitte mal, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Freude und Frieden. Ich habe, kannst du nicht irgendwie was Materielles benennen, was ich kurz noch kaufen kann, was ich noch kurz bestellen kann, aber Freude und Frieden, wie soll ich dir das denn schenken? Das ist nicht möglich, das kann ich nicht tun, das kann ich nicht aufbringen. Natürlich können wir an Weihnachten uns einander Freude machen und natürlich können wir sagen, komm, lasst uns heute einen friedlichen Abend zusammen haben. Und natürlich geht es bis zu einem gewissen Grad. Aber gerade an Weihnachten sind oftmals die Erwartungen so groß, dass dieser Friede und diese Freude oftmals so brüchig ist. In einem Moment, da erlebt man diese Freude, da erlebt man diesen Frieden und dann ist der Moment schon wieder vorbei. Weil den menschlichen, den weltlichen Frieden und die weltliche Freude, die wir geben können, flüchtig ist und brüchig ist. Und ein Friede, der bleibt und eine Freude, die tiefer geht, das kann nur einer schenken. Und das ist Gott. Und darum soll es heute Morgen gehen. In Johannes, mal gucken, ob das mit der. In Johannes 14, 27, da ist es. Die Anna hat gesagt, das ist furchtbar kitschig, meine Präsentation. Es stimmt, es ist furchtbar kitschig, aber es passt doch gut. Guck mal, die Taube als Symbol des Friedens und die Glaskugel und dann noch das Schleifchen als Geschenk. Also das zeigt doch alles, um was es heute Morgen gehen soll. Also in Johannes 14, 27 heißt es, sagt Jesus, ich aber lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Er sagt hier, ich gebe einen Frieden, der nicht wie diese Welt ist, nicht eben dieser flüchtige, dieser brüchige Frieden, der dann auch schnell wieder weg sein kann, sondern einen göttlichen Frieden. Einen Frieden unabhängig von den Umständen, wir haben es heute Morgen schon gehört, einen Frieden, der tiefer geht, der mein ganzes Wesen, mein ganzes Sein, meine ganze Seele erfüllt, einen Frieden, der bleibt. Wir haben es gehört, Jesus, er hat Geburtstag und doch kriegen wir von ihm etwas geschenkt. Das finde ich toll, nämlich seinen Frieden. Und heute Morgen möchte ich mit euch sozusagen dieses Geschenk des Friedens auspacken, mit euch gemeinsam aufmachen, obwohl es noch nicht Heiligabend ist. Wir spickeln heute schon mal rein in dieses Geschenk. Und am Anfang stellt sich natürlich die Frage, ja, Frieden, ja, kann ich das denn überhaupt, also ist Frieden etwas, was man überhaupt geschenkt kriegen kann? Ich habe es gesagt, ich kann es nicht schenken. Aber Jesus, er kann. Und warum ist es so? Weil er der Fürst des Friedens ist. Wir lesen in Johannes, in Jesaja 9, Vers 5 natürlich, also Thema Weihnachtsfriede. Lass mich nicht im Stich. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Jesus, er kann uns Frieden schenken, weil er der Fürst des Friedens ist. Ein Fürst ist jemand, der regiert, der Vollmacht hat. Wenn du von jemandem ein Stück Land geschenkt kriegen würdest oder eine Burg oder irgendwas sagen würdest, ja, wer ist der, dass der dir das schenken kann? Ja, das ist der Fürst. Der kann das schenken. Ihm gehört es. Er verwaltet das. Es sind seine Dinge. Es ist sein Besitztum. Er ist der Verwalter. Er kann das schenken, wem er will. Und Jesus ist der Fürst des Friedens. Er verwaltet diesen Frieden und er kann ihn dir schenken. Aber mehr noch, Jesus, er verkörpert den Frieden. Sein ganzes Wesen ist Frieden, durch und durch. Er ist der Frieden. Und dieses Wesen von Jesus, was so von Frieden durchdrängt und erfüllt war, das hat Auswirkungen gehabt auf die Menschen, denen er begegnet ist. Und die Menschen, die haben das gemerkt. Pilatus hat gesagt, ja, wen bringt ihr mir denn da? Ich kann keine Schuld an ihm finden. Was soll ich jetzt mit ihm? Der Schächer, der am Kreuz hing, hat gesagt, dieser hängt völlig schuldlos an diesem Kreuz, weil er keine Sünde hat. Völlig ohne Schuld hängt er da. Die Menschen konnten das merken, die konnten das wahrnehmen. Kurz zur Struktur von der Predigt. Wir werden uns als erstes Jesus, den Friedefürsten, angucken, sein Herz und sein Wesen verstehen. Also ist natürlich viel zu komplex, da könnte man eine ganze Serie füllen, aber ich werde ein paar Punkte beleuchten, die mir wichtig sind. Und dann Punkt 2, und wie bekomme ich jetzt diesen Frieden? Durch die Nähe zu Jesus und durch Dankbarkeit und Vergebung. Wahrscheinlich werden wir Dankbarkeit und Vergebung heute nicht mehr schaffen und nächste Woche machen. Mal sehen. Genau, aber das ist so der Ausblick. So. Jochen, du musst mich immer unterstützen, wenn es nicht, Rüdiger, du musst mich immer unterstützen, wenn es nicht geht. Genau. Also, das viele von euch wissen das, dass das hebräische Wort für Frieden Shalom ist. Viele sprechen sich das ja zu und sagen Shalom, so als Begrüßung, und sie sprechen sich dadurch diesen Frieden zu. Und wenn wir Shalom übersetzen, also Shalom ist übersetzt im Deutschen mit Frieden. Aber wenn wir in das hebräische Wort Shalom reingucken, dann merken wir sehr schnell, dass das nur Friede nur eine Bedeutung ist von vielen Bedeutungen. Man könnte, Entschuldigung, ich bin mit der Technik heute irgendwie ein bisschen gegen, so, jetzt, das, ich weiß warum, weil ich habe das eingestellt, dass es automatisch kommt. Das wartet mich. Genau, die Bedeutung von Shalom, also Shalom bedeutet auch Wohlergehen. Also nicht nur Friede, sondern ein gänzliches Wohlergehen. Es kann auch bedeuten Heil sein, Gesundheit, Sicherheit, Versorgung, Glück. Also diese ganze Bandbreite, die wir hier stehen haben, steckt in diesem Shalom mit drin. Danke schön, Norbert. Ein rundum sorglos Paket. Also wenn wir dieses Frieden bekommen, dann ist es nicht nur wie die Abwesenheit von Streit, sondern es bedeutet viel, viel mehr. Es bedeutet Wohlergehen durch und durch. Der Karl hat gesagt, dass Paulus oftmals diesen Frieden Gottes in seinen Briefen nochmal zugesprochen hat. Und auch Jesus, er sagte seinen Jüngern zur Begrüßung, Friede sei mit euch. Und es war mehr als ein Hallo, na wie geht's? Es hat eine tiefere Bedeutung. Und Jesus, er hat auch, wenn er sich von Menschen verabschiedet hat, hat er ganz oft gesagt, Friede sei mit dir. Und es war auch mehr als ein, also tschüss, mach's gut. Also da steckte mehr Bedeutung drin. Wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch, oder er sagt, geht hin in Frieden, wenn er das sagt, dann wünscht er, segnet er, spricht er die ganze Bedeutung von Shalom, die wir hier haben, in das Leben von Menschen hinein. Das war das Herz von Jesus, wenn er sagt, Friede sei mit euch, wenn er sagt, geht hin in Frieden, das war sein Herz, dass er diese ganzen Dinge in das Leben von den Menschen hineinsegnen wollte, hineinsprechen, hineinwünschen wollte. Das war, was er tun wollte. Das war sein tiefstes Verlangen, dass es den Menschen gut geht. Oftmals in Situationen, wo es uns schlecht geht, da fühlen wir uns alleingelassen. Und wir fühlen uns auch alleingelassen von Gott. Und manchmal denken wir auch, ja, der Herr weiß überhaupt gar nicht, wie es mir geht. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Und es ist auch nicht das, was Jesus gelebt hat. Wir lesen hier Matthäus 9, 36. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen. In anderen Übersetzungen heißt es, sie waren abgehetzt, sie waren erschöpft, sie waren hilflos, sie waren schutzlos und sie wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Als Jesus diese Menschenmenge sah, heißt es hier, da hatte er tiefes Mitleid gehabt. Das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben und im griechischen Original, da steht hier für Mitleid das Wort Splaxna. Und wenn ich es richtig ausspreche. Und Splaxna, das bedeutet, die Eingeweihte hat es ihm da durcheinander gewürfelt. Also man könnte das bei uns sagen, es hat ihm den Magen umgedreht. Er sah die Not von den Menschen und es hat ihm den Magen umgedreht. Das hat ihn so gepackt, das hat ihn so getroffen, das hat ihn so verletzt. Mitleid heißt, Herr Jesus, er leidet mit in den Situationen, wo du leidest. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Wenn du leidest, er leidet mit. Mit seiner ganzen Art und mit seinem ganzen Wesen. Er sagt, sie waren Schafe, die keinen Hirten haben. Und er möchte das. Er möchte ihr Hirte sein. Er möchte sie zu frischem Wasser führen. Er möchte sie zu dieser Quelle bringen, die unsere, die Seele erquickt, die aufbaut, die ermuntert. Er möchte, dass wir in seiner Nähe Erfüllung finden können, dass wir in seiner Nähe auftanken können. Das war ihm so wichtig. Er möchte, dass wir diesen Shalom, der hier steht, in all seiner Bedeutung, dass wir es an seiner Quelle aufsaugen können. Der Dieter hat ein schönes Bild gehabt von diesem Gärtner. Das ist ein ähnliches Bild wie dieser Hirte. Jemand, der sich kümmert, der sich sorgt, der uns zur Quelle führt, der uns begärtnert oder behirtet oder umsorgt, damit es uns gut geht, damit wir dieses Wohlergehen finden können. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Wie bekommen wir diesen Frieden? Einfach durch die Nähe zu Jesus. So einfach. Durch den Hirten. Der Karl hat es so schön gesagt. Darauf kommt es an. Oder wer hat es gesagt? Ich glaube, ja. Es waren so viele Eindrücke. Die Nähe zu Jesus, das ist das Wichtige. Das ist das Entscheidende. Darum geht es uns meistens, weil es das Beste ist. Es gibt nichts Besseres, als in seiner Nähe zu sein. Ein Tag in seinem Haus, in seinem Tempel, in seinen Vorhöfen ist besser als 1000 Tage sonst irgendwo. Und wir bekommen den Frieden durch Jesus. Also man muss sich vorstellen, dieser Hirte, also Hirte und Schafe, passt ja auch irgendwie ein bisschen zu Weihnachten, ne? Da waren ja auch so Hirten und so. Man muss sich vorstellen, diese Schafe, die haben sich so richtig wohlgefühlt, wenn der Hirte da war, in der Nähe, in der Gegenwart des Hirten. Weil die wussten, der ist für mich da, der zeigt mir, wo es das Wasser gibt, der zeigt mir, wo ich was fressen kann, der umsorgt mich, der kümmert sich um meine Wolle und so weiter. Also der Hirte ist für mich da. Und der Hirte, der gibt mir auch Schutz und Sicherheit, der beschützt mich auch vor dem Wolf, wenn der kommt. Und auch Jesus sagt zu uns, ich bereite dir einen Tisch im Urlaub. Unterm Kamin. Nein, im Angesicht deiner Feinde. Im Angesicht der Feinde. Wie soll denn das funktionieren? Wie kann man denn im Angesicht der Feinde Frieden haben? Durch Jesus. Durch die Autorität und durch die Vollmacht und durch die Kraft von dem Fürst des Friedens. Er kann das bewirken. Er kann uns einen Tisch bereiten im Angesicht der Feinde und wir können sagen, ich habe Frieden. Weil auch das Schaf sagen kann, ich habe keine Angst vor dem Wolf, weil der Hirte ist ja da. Und er beschützt mich. Also wie bekommen wir jetzt diesen Frieden? Wir bekommen diesen Frieden, also umso näher wir an Jesus dran sind, umso mehr wir in seiner Nähe sind, umso mehr wird sein Wesen des Friedens, seine Natur auf uns abfärben. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal, ich hoffe nicht, das Beispiel erzählt habe von Wenke und Brigitte. Also ich hatte in meinen Teenagerjahren hatte ich zwei Freundinnen, zwei Klassenkameradinnen, die Wenke und die Brigitte. Und die Wenke, das war ein ganz normales, nettes Mädchen. Die hat ganz normal geredet und ganz normal gesprochen. Und dann gab es noch die Brigitte. Die Brigitte hat immer so gesprochen. Die hat gesagt, hey Lehrerin, was machst du mich an? Ich will nicht mit dir reden. Und dann war es so, dass kurz vor den Sommerferien hatte sich Wenke mit Brigitte befreundet. Und nachdem die Wenke aus den sechswöchigen Sommerferien zurückkam und die Lehrerin sie nach ihren Hausaufgaben gefragt hat, da hat die Wenke folgendermaßen geantwortet: Hey, was Lehrerin, was soll das? Ich hab die nicht gemacht, was machst du mich an? Und dann hat meine Lehrerin gefragt: Sag mal, Wenke, kann das vielleicht sein, dass du in den Ferien ein bisschen zu viel Zeit mit der Brigitte verbracht hast? Warum? Ja, genau deswegen. Was ist passiert? Brigitte hatte auf Wenke abgefärbt. Offensichtlich. Ganz, ganz offensichtlich. Und ich finde dieses Beispiel, ich muss immer ganz oft daran denken, wenn es darum geht, dass Jesus auf uns abfärbt. Das ist ein Negativbeispiel. Aber genauso wird auch Jesus im Positiven auf uns abfärben. Wenn wir in seiner Nähe sind, wird sein Wesen auf uns abfärben. Und genauso wird auch umso mehr wird dann auch sein Frieden auf uns abfärben und sein Frieden immer mehr Gestalt in uns annehmen und sich in uns ausbreiten. Genau, da haben wir es nochmal. Dadurch wird sein Friede immer mehr in uns Gestalt annehmen und unser Wesen verändern. Wir haben in Galater 5, das möchte ich mit euch ganz kurz anschauen, die Frucht des Geistes. Und Friede ist auch ein Teil dieser Frucht des Geistes, das ist nur ein Aspekt davon. Die Frucht des Geistes beinhaltet noch so viel mehr Dinge und noch so viel mehr Aspekte. Und doch zeigt es uns, was da auf uns abfärben kann. Also, viele von euch kennen das, Galater 5, 19 bis 23. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen, also die entsprechende Frucht hervorbringen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Feindschaft, Streit, Zorn, Eifersucht, Neid. Schon ganz heftige Palette hier. Selbstsucht, Spaltungen, Abgrenzungen, Götzendienst, Zauberei, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich echte Liebe, echte Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Karl hat das vorhin schon mal so ein bisschen auch mit reingelegt. Wenn wir in diese Welt gucken und wir haben so viel Krieg und wir haben so viel Leid. Und wenn es heißt, Mensch, Jesus, er ist der Fürst des Friedens. Sein Wesen ist durch und durch Friede. Wie passt denn das zusammen? Mit einer Welt, in der es Leid gibt und mit einer Welt, in der es Krieg gibt. Wie passt das zusammen? Es gab mal eine Geschichte von einem Pastor, der beim Zahnarzt war. Also auch Pastoren müssen leider mal zum Zahnarzt. Und als dann der Zahnarzt fertig war mit der Behandlung, hat er den Pastor gefragt, na, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Er sagt, ja, ich bin Pastor und so. Und er sagt, oh, Pastor, ehrlich jetzt. Dann meinte der Zahnarzt, also ich kann an die Existenz eines Gottes nicht glauben. Denn wenn wir draußen in diese Welt gucken und wir sehen dieses ganze Leid und wir sehen diesen ganzen Schmerz, dann ist es der Beweis dafür, dass es keinen Gott geben kann. Denn wenn es einen Gott geben würde, dann würde diese Welt nicht so aussehen. Und der Pastor hat ging kurz in sich, gib mir Jesus, Heiliger Geist, gib mir Weisheit, was ich da jetzt antworten kann. Und dann sagte er, naja, dann könnte ich genauso gut die These aufstellen, es gibt keinen Zahnarzt. Was soll das denn jetzt? Sie sehen mich doch, ich stehe doch vor Ihnen, ich habe Sie doch gerade eben behandelt. Natürlich gibt es Zahnärzte. Hat er gesagt, naja, aber ich kenne einige Menschen in meinem Freundeskreis, die haben wirklich ein furchtbares Gebiss. Das ganze Karies und der ganze Schmerz, das alles beweist, dass es keinen Zahnarzt gibt. Denn wenn es einen Zahnarzt geben würde, dann würde dieses Gebiss nicht so aussehen. Dann hat der Zahnarzt gesagt, also bitte, also das ist doch nicht meine Schuld, dass das Gebiss so aussieht. Weil erstens sind sie dafür selber verantwortlich und zweitens kann ich doch nichts dafür, dass die nicht zum Zahnarzt gehen. Also sie müssen schon zu mir kommen und sich behandeln lassen. Und dann hat es Klick gemacht. Bei Gott ist es genau das Gleiche. Das Leid auf dieser Welt ist nicht die Schuld Gottes. Dafür sind wir selbst verantwortlich. Rechte Spalte. Wenn wir nicht zu Gott gehen und uns behandeln lassen von ihm, und das behandeln lassen kann manchmal auch wehtun beim Zahnarzt, aber es wird unser Wesen zum Positiven verändern, es wird uns heilen. Und wenn wir dort nicht hingehen zu diesem Gott, dann wird sich unser Wesen nicht verändern. Das ist natürlich mit Leid und so simpel runtergebrochen, aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Wahrheit drinsteckt. Römer 8, Vers 6, was die menschliche Natur, rechte Spalte, will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Und wir sind in dieser Welt herausgefordert von diesen beiden Naturen. Ich kann mich entscheiden, ich mache mein eigenes Ding in dieser Welt und ich höre nicht auf Gott, ich höre nicht auf Jesus. Ich lasse diesen Jesus gar nicht an mich ran, dass er mich verändern kann. Und dann können aber auch schlechte Früchte entstehen. Dass es Krieg auf dieser Welt gibt, dass es Leid auf dieser Welt gibt, das ist eine Frucht davon, dass Menschen auch sagen, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, sondern ich mache mein eigenes Ding. Denn wenn Menschen in die Nähe Gottes kommen, dann passiert Transformation, dann wird sich unser Wesen verändern. Dann ist nicht Zorn, Eifersucht, Streitsucht, diese ganzen Dinge, die zu Leid und zu Kriege führen, das Prägende, sondern es wird Geduld, Frieden, Freundlichkeit, Güte, das wird unser Wesen bestimmen. Und wenn wir das alle schon geschafft hätten, dass wir diese Frucht des Geistes in der ganzen Fülle hätten, durch und durch, wenn alle Menschen dieses Wesen hätten, unsere Welt sähe völlig anders aus. Bin ich überzeugt davon. Und der Plan Gottes für diese Welt war nicht, dass es Leid gibt. Als er am Anfang das Paradies geschaffen hat, war alles perfekt. So die Adam und Eva, die haben da den Löwen gestreichelt und so und mussten keine Angst haben, dass der irgendwie beißen würde oder sonst irgendwas. Das war Harmonie im Paradies. Alles war toll. Keine Umweltkatastrophen, keine Verschmutzung der Natur, alles war gut. Und der Mensch hat sich entschieden, von dieser Frucht zu essen und dann ist alles in Gang gekommen. Deswegen hat Gott Jesus geschickt, damit wir aus dieser Misere wieder rauskommen. Und Gottes Plan ist, eines Tages werden wir bei ihm im Himmel sein. Und er verspricht und er verheißt uns, es wird keinen Tod mehr geben, keine Krankheit, kein Leid, keine Sünde, keine Schuld. All diese Dinge, die uns jetzt Mühe machen, die uns jetzt umtreiben, werden dann nicht mehr sein. Er sagt uns in Offenbarung, er wird alle unsere Tränen trocknen. Und das finde ich stark. Gottes ursprünglicher Plan war nicht Leid. Und Gottes zukünftiger Plan heißt auch, es wird kein Leid mehr geben. Und wir leben halt in dieser Zwischenzeit. Aber auch hier auf dieser Erde gab es immer wieder Momente in der Vergangenheit und wird es auch in der Zukunft immer wieder Momente geben, wo der Friede Gottes durchbrechen wird und er wird stärker sein als Krieg und Hass. Es stimmt, dass Jesus nicht Seine Aufgabe war, politisch Frieden in diese Welt zu bringen. Das haben wir ja auch beim Einzug, wo sie dachten, er kommt als politischer Befreier mit dem Pferd eingeritten. Aber Jesus kam demütig auf dem Esel, weil er nicht das Schwert gebracht hat, er hat Frieden gebracht. Und doch gibt es immer wieder Momente, wo der Frieden Gottes durchbricht, auch in Kriegssituationen, in Kriegszeiten, und wo dann Friede passiert, weil Gottes Nähe, Gottes Liebe und Gottes Gnade da ist. Ich möchte nochmal Jesaja lesen, diesen ganzen Abschnitt, längerer Abschnitt, lasst ihn uns mal gemeinsam lesen. Ihr dürft gern mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Jesaja 9, Vers 1 bis 6. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, es sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit. Wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Also das finde ich auch eine tolle Stelle. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte. Und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnenden, marschierenden Stiefel und blutgedrängten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids in seinem Reich wird endlos sein. Und damit wären wir wieder am Anfang der Predigt. Das heißt, der Vers von jetzt läuft auf dem Vers von vorhin auf. Ihr seht, es hängt alles miteinander zusammen. Ich habe das dazwischen, wir kennen den Anfang, der wird oft in Weihnachten gelesen. Wir kennen das Ende, der wird oft in Weihnachten gelesen. Das dazwischen wird nicht so oft gelesen. Und doch finde ich es auch spannend, das mal zu lesen. Auch wo es hier heißt, die Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen, denn warum? Denn der Friedefürst kommt. Und ich freue mich so sehr, dass das, was hier steht, dass das nicht nur was ist, was in der Bibel steht, sondern dass es etwas ist, was in Wirklichkeit passiert, was immer wieder in der Vergangenheit passiert ist, und es wird auch in Zukunft, bin ich mir sicher, immer wieder Situationen geben, wo das auch passieren wird. Ich habe euch jetzt mal noch ein Beispiel mitgebracht dafür, was sehr gut auch zu Weihnachten passt. Wir gucken uns mal noch einen Videoclip an.
Jenkins, I'm clean. Nein.
Otto! nenne mich Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich.
Rose, she's called.
Das ist schön.
Jetzt beeindruckende und auch ergreifende Szenen in dem Clip, wie ich finde. Das war 1914 und auf beiden Seiten der rund 50 Kilometer langen Front in Flandern, da legten die Männer ihre Waffen und ihre Helme nieder und sie begannen gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Und Karl hat vorhin gesagt, unabhängig, Friede, der unabhängig ist von Umständen. Ich finde, es passt hier auch gut dazu. Frieden mitten im Krieg. Wie kann das sein? Ich glaube, dass nicht in erster Linie dieses Lied Stille Nacht dafür verantwortlich war, sondern ich glaube, dass die Gegenwart des Friedensfürstens dort anwesend war, was in den Herzen etwas bewirkt hat. Und schließlich geht es ja auch im Lied Stille Nacht von vorne bis hinten um ihn, um Jesus, um den Friedensfürsten. In einer Zeit, wo man fast ausschließlich in den Kirchen dröhnende und laute Orgelmusik gespielt hat, da wurde dieses Lied geschrieben und kurz vorm Heiligabendgottesdienst, so erzählt man sich, ist die Orgel kaputt gegangen und sie mussten sich was anderes einfallen lassen. Und sie haben es dann als Duett gesungen auf der Gitarre. Und das, was dieses Lied ausdrücken sollte, es sollte sanft sein und tröstend, Trost spenden. Das sollte sein wie ein Wiegenlied, wie ein Schlaflied. So wie wenn du dein Baby in den Schlaf hinein wiegst. Und dieses Lied sollte Frieden transportieren und Ruhe. Im Deutschen singen wir Schlaf in himmlischer Ruhe. Also da sieht man diese Art von Wiegenlied. Und im Englischen wurde es übersetzt, wir haben es hier im Clip auch gehört, mit Sleep in heavenly peace, also schlafe in himmlischen Frieden. Und so schließt sich natürlich der Kreis zu unserem Thema hier auch. Wir werden jetzt gemeinsam das Lied Stille Nacht singen und dann kommt, glaube ich, noch O du Fröhliche. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir das tun, dass auch heute Morgen wirklich sein Friede auch neu in dein Herz fällt. Dass diese Idee, dieser Gedanke von diesem Stille Nachtlied, dass es tröstend sein soll, dass es sanft sein soll, dass es Frieden vermitteln soll, dass das heute Morgen auch so ankommt bei dir in deinem Herzen. Und ich wünsche mir an diesen Tagen jetzt, in diesen Feiertagen, dass es in erster Linie nicht um Geschenke und um Truthahn und sonst was geht, sondern dass du in dieser Zeit wirklich die Nähe von Jesus spürst, dass du sie wahrnehmen kannst und dass du in seiner Nähe zur Ruhe kommen kannst, dass du anhalten kannst, dass du runterfahren kannst und dass die Nähe zu ihm auch dein Wesen verändern wird, dass die Nähe zu ihm auch einen Frieden in dir bewirkt, der sich in dir ausbreiten und in dir Gestalt annehmen kann. Genau, wir singen es gemeinsam. Amen.